Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Der Natur eine Chance. Der Nationalpark Harz 30 Jahre nach der Grenzöffnung. Ein Feature von Lutz Reit.
Ordentliche, gebahnte Wege, welche nach dem Berge führen, gibt es gar nicht. Denn alle Wege, welche dahin führen, sind unwegsam, uneben, voller Steine und Felsen, so dass man sehr oft von einem Stein auf den anderen springen muss. Daneben sumpfig, teils abhängend, weshalb man dieselben auch nicht anders als zu Fuß tun kann. Dahero die Bewohner des Harzes, wenn sie einem alles Böse wünschen, zu sagen pflegen, geh an den Brocken, dass du am Brocken wärst.
Nun, wer heutzutage, wie es gerade der Pädagoge Albert Ritter im Jahre 1740 beschrieben hat, auf den Brocken geschickt wird, der fristet dort nicht mehr in schauerlicher Einsamkeit sein Dasein. Im Gegenteil. Norddeutschlands höchster Berg ist ganz in der Hand der Tagestouristen.
Hallo Brocken, sehr geehrte Reisende, der durch eingefahrene Personenzug endet hier und fährt um 10:54 Uhr.
Vornehmlich mit der Brockenbahn erklimmen die meisten Gipfelstürmer den Berg. Rund 10.000 Besucher im Tagesverlauf können es schon mal sein, wenn auch nur an Spitzentagen, sagt Gunter Karste vom Nationalpark Harz.
Das ist unstrittig, hier findet Massentourismus statt. Man hört jetzt hier gerade im Hintergrund den Zug, der uns also jetzt wieder 500 Leute, wenn er voll ist, hier hochbringt mit einem Zug. Und 10-mal fährt er am Tag, dann wissen wir also, es kämen dann also 5.000 Leute schon mit dem Zug allein hier hoch und dann die Wanderer noch dazu. Also mit der Zahl 10.000 liegen sie so ganz falsch nicht, aber es findet nicht täglich statt. Und wenn man jetzt hier schaut, wir sind ja hier jetzt im Prinzip an der Grenze zu unserem Brockenrundell mit dem Gipfelstein. Gucken Sie, die Leute halten sich genau da auf, wo also im Prinzip dieser Handlauf eben den deutlich macht, dass also das die Fläche ist, die sie betreten dürfen. Also Besucherlenkung klappt, Massentourismus und Naturschutz kann also dann auch zusammen funktionieren.
Der Botaniker Gunter Karste blickt hinüber zum massigen Granitblock, der den Gipfel markiert. Die kleine, runde Freifläche dort, das Brockenrondell, ist weitläufig gesäumt von Gräsern, die sanft im frischen Wind hin und her wiegen. Dazwischen kleine, windzerzauste Fichten, mit leuchtend bunten Flechten bewachsene Granitblöcke und allerlei Blütenpflanzen. So etwa das orangerote Habichtskraut und blau blühende Glockenblumen. Bei unserem letzten gemeinsamen Besuch vor 25 Jahren sah es hier noch anders aus.
Da war dann also das Zentrum des Militärcamps. Das heißt also, hier waren die Baracken und Gebäude für die Soldaten. Dahinter dann also im Prinzip da, wo der Gipfelstein jetzt den höchsten Punkt markiert, da war also die Unterkunft für die russischen Offiziere. Das waren insgesamt 35.000 Quadratmeter, die hier also wirklich flächig versiegelt waren und überbaut waren. Und wenn man jetzt hier so über die Fläche schaut, ich glaube, das überzeugt jeden, kann man wirklich auch mit Fug und Recht sagen, der Brocken hat ein Stückchen seiner Ursprünglichkeit wieder zurückerhalten.
Zuvor hatte der Brockengipfel stark gelitten. Gut 2/3 der ursprünglichen subalpinen Heideflächen verschwanden. Im Laufe der Zeit versiegelten Gebäude, Lagerplätze und Schotterwege das Plateau. Diesen Trend nicht nur zu stoppen, sondern sogar umzukehren, davon hätte Gunter Karste nach der Grenzöffnung noch nicht einmal zu träumen gewagt.
75-80% waren damals versiegelt und heute sind es jetzt vielleicht so 25-30%, die noch versiegelt ist. Man sieht ja da den großen Telekom-Komplex, unser Informationshaus, auch die Wetterwarte. Das sind also auch der Bahnhof, das sind noch Flächen, die also auch bleiben werden. Es ist gelungen, also letztendlich über Abriss den Anteil im Prinzip der vegetationsbedeckten Flächen doch deutlich zu erhöhen.
Ausgangspunkt dieser Entwicklung war der Mauerfall im Herbst 1989. Nach einer Sternwanderung von 6.000 Demonstranten war der Brocken bereits im Dezember wieder zugänglich. Somit endete, knapp 3 Jahrzehnte nach dem Mauerbau, auch die Zeit der Sperrzone auf dem höchsten Berg Norddeutschlands. Für viele Naturforscher in der DDR war dies Anlass, eine lang gehegte Idee umzusetzen: die Gründung eines Nationalparks im Harz. Nur wenige Monate später und noch vor der Wiedervereinigung wurde der Nationalpark Hochharz durch Ministerratsbeschluss der DDR-Regierung eingerichtet. Der Park umfasste anfangs den östlichen Hochharz rund um den Brocken mit dem Brocken-Urwald an seiner Ostflanke. Im Zug dieser Entwicklung fassten auch im Westen Naturfreunde Mut, um nachzulegen. 1994 folgte der Nationalpark Harz in Niedersachsen. Die Frage ist, gäbe es dort heute einen Nationalpark, wenn nicht die Naturfreunde im Osten vor knapp 30 Jahren vorgeprescht wären?
Klare Antwort, nein. Das ist meine feste Überzeugung. Ich bin ja Zeitzeuge, so alt wird man ja, dass man schon als Zeitzeuge bezeichnet wird.
Der Geologe Friedhard Knolle ist ein Mann der ersten Stunde im niedersächsischen Teil des Nationalparks. Sein Vater war bereits als Naturschutzbeauftragter im Westharz tätig. Gemeinsam verfolgten sie über Jahrzehnte hinweg den Traum von einem Nationalpark im Harz. Der war bereits zwischen den Weltkriegen angedacht. Doch erst die Wende bereitete dafür den Weg, auch auf niedersächsischer Seite.
Ohne den Input der Gründung des Hochharzes durch den runden Tisch und durch den Druck, der dann auf die Westpolitik ausgelöst wurde. Und wenn ich auch die Politiker-Aussagen, die ich habe, zusammenfasse, nein, wir hätten es alleine nicht geschafft. Ohne dieses wäre es im Westen nie gelungen. Im Gegenteil, wir hatten im Ministerium keine Aktenlage zum Nationalpark. Ich weiß noch, wie ich mit dem Beamten telefoniert habe. Selbst mein Vater wusste, dass es in den 20er, 30er Jahren mal Nationalparkpläne gab. Es fand sich im Ministerium nichts. Niemand, der das wusste, auch keine Akte. Das kam ausschließlich über die DDR-Umweltbewegung und den Runden Tisch.
Im Jahr 2006 fusionierten beide Nationalparks zum einzigen Schutzgebiet dieser höchsten Kategorie, das zwei Bundesländer umfasst. Sitz der Verwaltung ist Wernigerode in Sachsen-Anhalt. In einem Nationalpark soll sich die Natur weitgehend unbeeinflusst vom Menschen entwickeln können. Und Aufgabe der Wissenschaftler ist es, diese Entwicklungsprozesse zu studieren. Die Forschung im Harz begann jedoch nicht erst mit der Gründung der beiden Nationalparks. Vor allem der Brocken lockte in früherer Zeit experimentierfreudige Wissenschaftler an. Physiker wollten durch Luftdruckmessungen die genaue Höhe des Berges bestimmen. Botaniker erklommen den Gipfel, um die vornehmen Kräuter zu studieren. Und auch Literaten widmeten sich den Besonderheiten rund um den Brocken. So etwa den windzerzausten Bergfichten, die wie ein Gürtel den von Natur aus kahlen Gipfel säumen. Zu rau ist hier das Klima, zu heftig die Winde und zu steinig der von mächtigen Granitblöcken übersäte Boden. Heinrich Heine hatte diesen Bereich im Herbst 1824 über den Hirtenstieg durchwandert.
Je höher man den Berg hinaufsteigt, desto kürzer, zwerghafter werden die Tannen. Sie scheinen immer mehr und mehr zusammenzuschrumpfen, bis nur Heidelbeer- und Rotbeersträucher und Bergkräuter übrig bleiben. Da wird es auch schon fühlbar kälter. Die wunderlichen Gruppen der Granitblöcke werden hier erst recht sichtbar. Diese sind oft von erstaunlicher Größe.
So treffend hier Heinrich Heine die wilde Natur unterhalb des Brockengipfels auch beschreibt, in einem irrt der Literat. Die krüppelhaften Bäumchen sind keine Tannen, sondern Fichten, von denen heutzutage jedoch auch nicht mehr allzu viele an den Hängen des Berges wachsen.
Welcher Riese hat am Osthang des Brockens bloß Mikado gespielt? Riesen-Mikado gewissermaßen. Wie umgeknickte Streichhölzer liegen zerborstene Baumstämme auf dem Waldboden verstreut. Dazwischen ausgefranste Baumleichen, fahle Stämme, abgebrochene Wipfel. Wie knöcherne Zeigefinger ragen sie mahnend in den Himmel, als wollten sie ein Unheil verkünden, das sich unterhalb des Gipfels zusammenbraut. Doch war es kein cholerischer Riese, der hier gewütet hat, sondern die Natur. Zuerst kamen trockenheiße Sommerwochen. Und im Gefolge die Borkenkäfer. Was unzählige dieser Fichtenfresser im Brockenurwald angerichtet haben, schmerzt Uwe Wegener besonders. Bei unserem letzten gemeinsamen Besuch vor 25 Jahren streiften wir noch durch eine urtümliche Waldwildnis, an moosbepackten Granitfelsen und pittoresken Baumriesen vorbei. Und jetzt?
Temperaturerwärmung, Klimawandel,
Die Dynamik, die in diesem Brockenurwald steckt, haben wir damals nicht voll erkannt, muss ich auch so sagen. Und bis 2010 war eigentlich noch alles in Ordnung. Der Brockenurwald war noch völlig intakt. Und nach 2010 kamen so langsam im Zuge der Erwärmung auch allmählich kleine Borkenkäfernester in diesen Brocken-Osthang.
Der Biologe des Nationalparks Harz ging eigentlich davon aus, dass es dem Borkenkäfer in den Hochlagen auf Dauer zu unwirtlich ist. Kühl ist hier normalerweise ein Bergsommer, dazu noch 300 Nebeltage im Jahr und 2 bis 3-mal so viel Regen wie im Flachland. Das hält eigentlich kein Borkenkäfer auf Dauer aus. Doch typisches Brockenwetter, so hat es den Anschein, ist vorerst Geschichte.
Ja, das ist richtig. Hier war es auch so, dass er nur in warmen Jahren mal vielleicht mal eine Generation durchgebracht hat, der Borkenkäfer. Das war also nicht relevant. Dadurch konnte er sich auch nicht weiter vermehren. Aber dass er jetzt 3 Generationen hier durchbringt, das ist was Neues. Und das hat auch dazu geführt, dass innerhalb dieser 9 Jahre, 10 Jahre fast, der Borkenkäfer eben die alten Bäume fast vollständig aufgefressen hat, die Kambiumschicht aufgefressen hat und dadurch kann der Baum eben nicht mehr existieren.
Unter dieser Kambiumschicht zwischen Baum und Borke fließt der Lebenssaft aus den Wurzeln in die Kronen. Wenn Käferlarven sich unter der Rinde durchfressen, unterbrechen sie die Zufuhr von Wasser und Nährstoffen. Der Baum stirbt. Es sei denn, er kann die Käfer abwehren, und zwar aus Harzen, was gesunden Bäumen meist gut gelingt. Oder die Käfer fliegen die Bäume gar nicht erst an, zum Beispiel weil sie zu jung sind, oder auch weil sie keine Fichten sind und daher für den Borkenkäfer uninteressant. Genau darin liegt auch die große Hoffnung für die Zukunft.
Man muss zu dieser Dynamik sagen, der Wald ist nicht tot. Wenn man weiter hineinschaut und auch hineingeht, sieht man, dass der Jungwuchs da ist. Jetzt so um die 10 Jahre alt ist, dass es aber auch freie Plätze gibt, dass es Ebereschen gibt und die Birken sich ausbreiten. Also der Wald lebt eigentlich und er wird durch diese alten Stämme, die langsam umbrechen und die Nadeln, die zu Boden gefallen sind, noch zusätzlich gedüngt, sodass diese Entwicklung weitergeht. Und wir denken, das ist eine Entwicklung, die ähnlich im Bayerischen Wald verlaufen ist, dass hier auch nach 20 oder 25 Jahren ein beachtlicher Bestand wieder da ist.
Wälder entwickeln sich in Zyklen und auf einen Zusammenbruch folgt eine Pionierphase, in der junge Bäume den Wald der Zukunft gründen. Um dies im Detail anzuschauen, wollen wir 25 Jahre nach unserem letzten gemeinsamen Besuch wieder hinein in diese Wildnis am Osthang des Brockens. Und wir hoffen, einige jener Harzer Bergfichten zu finden, die das große Fressen überstanden haben.
Der Kies knirscht unter den Füßen von Friedhard Knolle. Der Geologe steht auf einem Höhenweg oberhalb des tief eingeschnittenen Odertales im niedersächsischen Teil des Nationalparks. Er legt den Kopf in den Nacken und blickt hinauf zu einer steilen Wand aus hellgelbem Sand, die durchsetzt ist mit wuchtigen Granitblöcken. Vor 25 Jahren standen wir auch schon hier. Viel verändert hat sich offenbar nicht. Etliche Felsquader lugen immer noch frech aus der Wand hervor, meterhoch übereinander gepackt. Sie scheinen förmlich im Sand zu schwimmen, in luftiger Höhe, steil über uns.
Früher im Mittelalter hat man sich das nicht anders erklären können. Dann hieß es dann, der Teufel hat die aufeinander geschichtet. Daher kommt ja der Begriff Teufelsmauer am Nordharzrand, die Teufelsmauer. Und tatsächlich könnte man denken, da hat jemand die Granite 1:1 wie in Machu Picchu fast, ja, so aufeinandergefügt und gebaut. Nein, das ist nichts weiter als der stehen gebliebene Rest eines Granitturmes und der Rest rundherum ist bereits zu Sand zerfallen.
Diese Granitblöcke hat also keine Hexe und kein Teufel den Brocken heruntergeschleudert, wie man früher dachte. Sie sind schlichtweg von der bildhauerischen Kraft der Natur im Laufe der Jahrtausende aus dem Gestein herausmodelliert worden.
Granit ist nicht nur hart, er kann auch sehr weich sein. Und das sehen wir hier wunderbar, diese Granitfindlinge. Leute sagen nämlich oft, ach Herr Knolle, das sind doch die Findlinge aus der Eiszeit. Ehrlich gesagt, man könnte es zunächst denken. Die liegen hier so rum wie in einer Moräne in Südschweden. Aber nein, sie sind nie bewegt worden. Diese Granite sind hier die Reste eines zerfallenen großen Granitgesteinskomplexes, der in Form von Sand weggespült worden ist.
Frost und Hitze, Wind und Wasser zerlegen auch den vermeintlich so harten Granit. Wir stehen vor einer Schnittstelle, wo der Kreislauf des Wassers den Kreislauf der Gesteine antreibt.
Der Gesteinskreislauf ist genauso einfach, nur er läuft so lange, dass wir uns ihn nicht vorstellen können. Ein starker Regen auf den Brocken spült das Gestein vom Brocken runter in die Flüsse, in diesem Fall über die Elbe, in die Nordsee. Die Nordsee wird immer tiefer und tiefer, das Sediment wird immer dicker, es senkt sich ab, mehrere Kilometer tief. Es sinkt so tief, dass es unten aufschmilzt. Wenn es aufschmilzt, ist es so etwas wie Granit. Das ist nämlich eine aufgeschmolzene Gesteinsmasse der Oberkruste. Nichts weiter ist der Granit. Und dann wird das Gestein so stark erhitzt, dass es wieder aufsteigt. Zum Beispiel in Form von Vulkan. Ein Spalt der Vulkan. Das Gestein aus, wo wir hier stehen. Jahrmillionen später. Und dann geht der Kreislauf wieder von vorne los. Der Regen zerlegt wieder den Vulkan. Und dann geht es wieder gen Nordsee und so weiter.
Mit dem Kreislauf der Gesteine befasste sich auch Johann Wolfgang von Goethe. Der Literat war auch Naturforscher und am Hofe in Weimar lange Jahre für den Bergbau zuständig. Während seiner ersten Harzreise im Dezember 1777 war er inkognito in Torfhaus beim Förster untergekommen. Das Wetter war schlecht. Und sein sehnlicher Wunsch, endlich den Brocken zu besteigen, lag in weiter Ferne.
Wie ich gestern zum Torfhause kam, saß der Förster bei seinem Morgenschluck in Hemdsärmeln und diskursive redete ich vom Brocken. Und er versicherte die Unmöglichkeit, hinaufzugehen. Und wie oft er sommers droben gewesen wäre und wie leichtfertig es wäre, jetzt es zu versuchen. Die Berge waren im Nebel, man sah nichts. Und so, sagt er, ist's auch jetzt oben. Nicht drei Schritte vorwärts können Sie sehen. Auch wir können nur wenige Schritte vorwärts sehen. Beschwerlich ist unser Weg durch den Brockenurwald. Doch Biologe Uwe Wegener kennt sich hier aus wie kein Zweiter. Wir stapfen am Rande sumpfiger Hangmoore entlang und klettern über umgestürzte Baumriesen, die sich zu trotzigen Barrikaden auftürmen. Meterhohe Wurzelteller ragen über uns empor. Tiefe Krater haben sie im Waldboden hinterlassen. Wuchtige Granitquader liegen darin, wild verstreut umher. Bereits in den 1950er Jahren, so erzählt Uwe Wegener, war er als Schüler hier im Brockenurwald unterwegs. Schon damals faszinierten ihn die pittoresken Bartflechten, die wie ausgefranste Gardinen von den Ästen der uralten Bergfichten baumelten. Ein Lametta aus hellgrünen und dunkelgrünen, milchig-weißen und rotbraunen Vorhängen. Als wären Waldgeister mit ihren zottigen Bärten an den Bäumen hängen geblieben.
Und wenn dann noch Nebel da durchzieht, dann haben wir diesen Geisterwald.
Die Flechten an den Bäumen reagieren empfindlich auf schmutzige Luft. Die schwefelsauren Abgase aus den Braunkohlekraftwerken haben sie später verschwinden lassen. Nach der Wende wurde die Luft wieder besser und die Flechten kehrten langsam zurück.
Manchmal hängen sie auch auf anderen Flechten mit drauf oder hängen drüber. Das ist also ihr Nährboden. Und sie nehmen ja nur den Nährstoff aus der Luft, also sie schaden dem Baum eigentlich nicht. Und ich konnte die beobachten in sibirischen Wäldern, da wären sie also 40, 50 Zentimeter lang, so ein richtiger Behang dann von Bartflechten.
Ihre Sporen haften immer noch an der Borke jener uralten Bergfichten, die dem Borkenkäfer trotzen konnten. Einige dieser Urwaldriesen stehen noch, wenige hundert Meter von uns entfernt, weiter oben am Hang. Wir passieren Baumstämme, die wohl schon am Boden lagen, als wir uns vor 25 Jahren hier durchschlugen. Dick mit Moos bepackt ist das alte Holz, bröselig und morsch. Kleine Fichtenbäumchen krallen sich darin fest. Ein ideales Keimbett für den Nachwuchs. Kadaververjüngung nennt sich das. Wie auf einer Perlenkette aufgereiht, sprießt der neue Wald aus dem Vergangenen hervor. Totholz ist nicht tot. Totholz lebt. Es zählt zu den artenreichsten Refugien im Naturwald. Unzählige Käfer, Spinnentiere und Kleinstlebewesen sind darauf angewiesen. Und dann, endlich, haben wir unser Ziel erreicht.
Wir befinden uns am Osthang des Brockens in einem Reststück des Brocken-Urwaldes, der offensichtlich noch intakt ist, auch wenn einige Bäume bereits gefallen sind. Aber das geht schon seit den 70er Jahren. Und wir haben hier eine Fichte vor uns, die besonders typisch ist. Eine autochthone, also bodenständige Fichte, die besonders schlank ist, feinastig ist. Und an diesen Fichten kann der Schnee, der früher ja sehr üblich war und in großen Mengen gekommen ist, der kann der Schnee abrutschen. Bei den Flachlandfichten eher nicht und die haben dann Kronenbrüche oder brechen ganz um.
Mit ihrer charakteristischen schlanken Gestalt sind diese Bergfichten optimal an einen Schneewinter im Harz angepasst. 140 Exemplare haben die Forscher um Uwe Wegener im Brocken-Urwald gezählt, katalogisiert und den Gesundheitszustand alle 10 Jahre erfasst. Die Bergfichte vor uns ist die Nummer 3 der Inventurliste. Weit über 30 Meter hoch, 300 bis 350 Jahre alt und offenbar kerngesund. Wie einige andere auch.
Wir sind also jetzt gerade ein ganzes Stück durch den Brocken-Urwald gegangen, haben einige noch gefunden, freuen uns darüber, was wahrscheinlich diesem relativ feuchten Hang geschuldet ist, sodass sie hier an diesem Osthang besonders günstige Bedingungen haben und dem Borkenkäfer trotzen können. Das heißt, sie, die Autochtonen hier an diesem Hang, können den Borkenkäfer ausharzen, was die anderen nicht mehr schaffen in Trockenjahren.
Uwe Wegener blickt sich um. Eine große grüne Insel inmitten von einem Meer aus toten silbergrauen Bäumen.
Wir haben also 60-jährige Fichten, die auch höchstwahrscheinlich autochthon sind, also bodenständig sind. Die sind hier auch schon wieder 6-8 Meter hoch. Das Wachstum ist ja langsam. Wir bewegen uns hier auf 900 Meter. Es sind aber kleine Fichten da, die gerade mal mannshoch sind und kleiner und drunter. Also die Verjüngung ist hier sehr erfreulich. Und gerade jetzt, wo der Borkenkäfer überall zuschlägt, wünschen wir ja uns eine üppige Verjüngung in allen Bereichen.
Sinn eines Nationalparks ist es eben, Muse als Tugend walten zu lassen. Der stille Beobachter ist hier gefragt und nicht der ständig Tätige wie in einem Wirtschaftsforst.
So ist es. Also langfristig beobachten, und das kann man eigentlich nur, wenn man im Nationalpark ist und sagt sich, naja, gut, wir haben wieder 20 oder 30 Jahre Zeit, vielleicht sogar 50 Jahre Zeit und gucken dann mal wieder nach.
Ebereschen mit ihren leuchtend roten Sommerbeeren und lanzettförmigen Blättern wachsen im Wust der umgestürzten Baumstämme in die Höhe. Auch einige Birken blinken mit ihrer charakteristischen weißen Rinde hervor. Laubbäume und junge Fichten schmecken dem Borkenkäfer nicht. Und robuste Altfichten harzen ihn aus. Es ist diese Vielfalt, die einem Naturwald die Kraft gibt, um sich zu behaupten. Ein buntes Mosaik aus Bäumen unterschiedlicher Art in jedwedem Alter, das den Kreislauf des Lebens im Bergwald bestimmt.
Den Kontrast bilden eintönige Fichtenforste an den Hängen außerhalb des Nationalparks. Wie auch direkt nach der Wende stehen dort die Bäume brav spalier, Zinnsoldaten gleich in schnurgeraden Reihen wie auf dem Reißbrett angelegt. Diese konstruierte Kulisse hat unser Waldbild über Jahrzehnte geprägt. Wer jedoch das Urtümliche sucht, der wird dort fündig, wo der Wald vergehen und wiederkehren darf. In einem Zyklus der Natur, der hier am Osthang des Brockens seinen Lauf nimmt.
Auf dem Brockengipfel ist von Natur auf den ersten Blick nicht viel zu erkennen. Am Bahnhof und entlang der Imbissbuden bestimmen die Tagestouristen die Szenerie. Kritik daran gab es auch schon früher. Bereits 1907 mäkelte Heidedichter Hermann Lönz über die Missetaten der Besucher.
Brockenfahrer kommen in hellen Haufen und von allen Sorten. In Rindsleder und Chevreau, in Loden und Tennisflanell. Ganze Bündel Brockenblumen in den Händen.
Ganze Bündel Brockenblumen halten sie nicht mehr in den Händen. Jene Gipfelstürmer, die heutzutage mit der Brockenbahn den Berg erklimmen. Das Gewusel am Bahnhof ist knapp 300 Meter weiter, am Fuße der Wetterwarte, kaum noch wahrnehmbar für Gunther Karste. Der Botaniker steht im Brockengarten, inmitten üppig blühender Importpflanzen aus verschiedenen Hochgebirgen der Welt. Der gelbe Hahnenfuß aus dem Kaukasus rote Zwergherzblumen aus den Rocky Mountains, gelber Mohn aus den Karpaten und viele verschiedene Edelweißarten aus den Alpen, dem Himalaya und dem Altai-Gebirge im russisch-mongolischen Grenzgebiet. Jetzt im Hochsommer schwelgt der Brockengarten in einem Farbenrausch. Gunter Karste deutet auf eine Besonderheit, den Brockenenzian.
Ja, also dieser klassische Brockenenzian, das ist also die hübsche, schöne Art, die Hybride zwischen dem Gentiana lutea, dem gelben Enzian, und dem Gentiana pannonica, dem ungarischen Enzian. Da haben wir natürlich in den Tochtergenerationen dann entsprechende Farbvarianten, also von orangerot bis gelb mit dunkelroten Blütenzipfen. Und das, was hier gelb blüht, dieses kleine gelbe Gewächs, das ist das Brockenhabichtskraut. Sieht so ein bisschen aus wie ein Mickriger Löwenzahn, aber für die Botaniker dennoch was Besonderes, weil das ist also die einzige Gefäßpflanzenart, die hier oben endemisch ist. Das bedeutet also weltweit am Naturstandort tatsächlich nur hier auf dem Brocken ihr Zuhause hat.
Gunter Karste vom Nationalpark Harz erinnert sich an die Zeit nach der Grenzöffnung. Gerade mal 20 Exemplare von diesem weltweit einzigartigen Brockenhabichtskraut hatten hier oben überdauert. Seitdem hat er die Kostbarkeiten vermehrt. Inzwischen schmücken wieder einige hundert von ihnen die Brockenkuppe, auch außerhalb des Gartens, wo Gunter Karste und seine Helfer ein weiteres Projekt angehen. Wenige Meter vom Brockengarten entfernt wurde 2013 ein kleines Gebäude abgerissen, der ehemalige Horchposten der Stasi. Jetzt ist da nur noch eine Fläche mit gelblichem Granitsand und etwas Pflanzliches lugt daraus bereits hervor.
Sieht man schon immer diese Punkte dazwischen. Das ist also autochthones Heidematerial, ganz wichtig. Also die Stecklinge, die schneiden wir hier von denen, die hier oben vorkommen. Und die werden dann also entsprechend vermehrt, bewurzelt und dann ausgebracht. Machen wir auch immer auch im Rahmen von ehrenamtlicher Naturschutztätigkeit. Also Naturschutzhelfer, die uns dann im Frühjahr hier bei diesen Einsätzen dann unterstützen.
Auch hier kehrt die Brockenvegetation zurück und wird bald mehr als 70% der Bergkuppe bedecken. Das ist dann doppelt so viel wie vor der Wende. Und wenn Gunter Karste heute seinen Blick über das Plateau schweifen lässt, ist er manchmal selber überrascht, wie schnell die Natur einstmals verloren gegangenes Terrain zurückerobert, sobald der Mensch es zulässt. Damit war nach der Wende eigentlich nicht zu rechnen. Selbst Vertreter der IUCN äußerten sich skeptisch. Die International Union for Conservation of Nature kategorisiert weltweit Schutzgebiete. Sie fordert beispielsweise, dass es eine gewisse Naturnähe gibt, ehe ein Nationalpark ausgewiesen wird. Doch das stark verbaute Brockenplateau stand dazu im Widerspruch. Mittlerweile jedoch dürfte jeder Kritiker überzeugt sein, meint Gunter Karste. Und was hier oben auf dem Brocken gelungen ist, soll auch Sinnbild sein für die Entwicklung im gesamten Nationalpark.
Ziel ist es natürlich, innerhalb von 30 Jahren nach Gründung mindestens 75% der Fläche der Naturdynamikzone zu übergeben. Das werden wir also schaffen im Nationalpark Harz. 2022 soll es dann soweit sein. Das ist also in 3 Jahren. Und dann haben wir also diese Forderung der International Union for Conservation of Nature dann auch erfüllt. Die hat übrigens gesagt, bei Ausweisung eines Nationalparks muss also ein Mindestmaß an Naturnähe vorhanden sein. Und wenn Sie sich Bilder von der Brockenkuppe 1990 anschauen, das ging ja eigentlich überhaupt nicht. Und wir sind froh, dass wir es damals gemacht haben. Die Brockenkuppe mit in die Nationalparkfläche integriert haben.
Der nächste Personenzug in Richtung Danigerode, Überschirke 3 an ohne Herkunft 12:27.
Einige hundert Brockenbesucher sind nach dem Genuss von Bockwurst und Bier im Begriff, das Plateau zu verlassen. Bequem mit der Brockenbahn geht es wieder so hinunter wie wenige Stunden zuvor hinauf. So beschwerlich wie zu Goethes Zeiten ist der Gipfelsturm heute jedenfalls nicht mehr. Und so friedlich beschaulich das Verweilen auf dem Plateau genauso wenig. Geradezu fasziniert schilderte Goethe noch unter dem tiefen Eindruck der winterlichen Brockenbesteigung seine Gedanken in einem Brief an Charlotte von Stein.
Ich will Ihnen entdecken, dass meine Reise auf den Harz war, dass ich wünschte, den Brocken zu besteigen. Und nun, Liebste, bin ich heute oben gewesen. Ganz natürlich, ob mir es schon seit 8 Tagen alle Menschen als unmöglich versichern. Nun, Liebste, trete ich vor die Türe hinaus Da liegt der Brocken im hohen, herrlichen Mondschein über den Fichten vor mir. Und ich war oben heut und habe auf dem Teufelsaltar meinem Gott den liebsten Dank geopfert.
Der Natur eine Chance, der Nationalpark Harz 30 Jahre nach der Grenzöffnung. Das war ein Feature von Lutz Reit. Regie Roman Neumann, Redaktion Martin Mayer, an der Technik saß Christiane Neumann. Es sprachen Christiane Gut, Romanus Fuhrmann und Thorsten Föster.